Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Petra Enzlinger. Ich grüße Sie. Bundesweite Demonstrationen gegen explodierende Mieten. In den Nachrichten haben wir schon darüber berichtet. Die größte Demonstration fand in Berlin statt, wo gleich auch ein Volksbegehren gestartet wurde zur Enteignung großer Wohnkonzerne. Dazu gleich mehr. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Selbstständige verpflichten, privat oder über die gesetzliche Rentenversicherung fürs Alter vorzusorgen. Das wird Thema bei uns sein, wie die SPD vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern mit einem Zukunftsprogramm Ost punkten will. Das erfahren Sie dann. Wie groß ist der Einfluss russischer Politik auf die AfD? Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frohnmeier hat Vorwürfe gegen ihn in diese Richtung zurückgewiesen. Darüber informieren wir. Außerdem Berichte vom Sport und im Anschluss geht es in unserem Hintergrund um das anhaltende Höfesterben. Landwirt, nein danke, das Thema ab 20 vor 7. Suchen Sie gerade in einer unserer Großstädte nach einer Wohnung oder wurde gerade eine Mieterhöhung angekündigt? Zu wenig Wohnraum und teure Mieten, das hat heute bundesweit Zehntausende Menschen auf die Straßen getrieben. In Berlin startete dazu noch ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsgesellschaften, ein bislang einmaliges Vorhaben. Mein Kollege Manfred Götzke war bei der Demo in Berlin, der größten heute gegen Mietwahnsinn.
Nicht ganz Berlin, aber doch Zehntausende Berlinerinnen und Berliner sind seit heute Mittag auf der Straße, um gegen steigende Mieten, gegen Verdrängung und gegen die Praktiken großer Immobilienkonzerne zu protestieren.
Traurig müssen wir beobachten, die Allgemeinheit ist dem Wohl des Kapitals verpflichtet und nicht umgekehrt, wie es im Grundgesetz steht. Deshalb fordern wir die Enteignung von profitorientierten Wohnungsunternehmen zugunsten gemeinwohlorientierter Lösungen.
Ruft Sondrino Ansek, eine der Mitinitiatorinnen der Demo gegen Mietenwahnsinn, der Menge auf dem Alexanderplatz zu. Es ist eine sehr bunte Menge, von der 16-jährigen Autonomen mit Immobilienhai aus Pappe in der Hand bis zur 90-jährigen Rentnerin. Fast 300 Bündnisse und Mieterinitiativen haben sich angemeldet.
Der Markt, insbesondere der Wohnungsmarkt, treibt uns Mieterinnen und Mieter in die Armut.
Viele der Protestierenden, die vor der improvisierten Bühne stehen, haben sich gelbe Straßenschilder aus Pappe gebastelt. Lobeckstraße, Eisenbahnsiedlung Langwitz oder Torstraße steht auf der einen Seite, auf der anderen Deutsche Wohnen, Edo Properties oder Vonovia stoppen. Die verhassten Vermieter der Demonstranten.
Wir haben eine Modernisierungsankündigung. Die Mieten werden steigen. Wir wollen da wohnen bleiben.
Doris Koch ist eine der vielen hundert Mieter, die protestieren, weil sie ganz konkret vom Berliner Mietenwahnsinn betroffen sind. Ihre Wohnung soll wie alle anderen in ihrem Haus in Berlin-Mitte in Eigentumswohnung umgewandelt werden. Und sie und ihre Mitmieter verdrängt, rausmodernisiert werden, sagt sie.
Meine Miete wird sich nach der Modernisierung um 100% erhöhen. So ist es angesagt.
Können Sie sich das dann leisten?
Nein, ich kann es mir nicht leisten.
Zu viel für die Frau Mitte 50. Sie müsste an den Rand der Stadt ziehen oder ganz raus aus Berlin. Ihrer Nachbarin Susanne Möbius im gleichen Haus geht es genauso. Auch sie müsste ausziehen, nach über 35 Jahren.
Das ist mein Zuhause. Also ich kann mir nicht vorstellen, woanders hinzuziehen und vor allem man kann nicht woanders hinziehen. Das ist in Berlin-Mitte und da ist für uns keine Chance, was zu bekommen. Und wir haben ja auch ältere Mitbewohner im Haus, die auch schon ihr halbes Leben dort wohnen. Für die wäre das ja auch unmöglich.
Keine krassen Einzelfälle, sondern fast schon traurige Normalität auf dem Berliner Wohnungsmarkt, sagt der 34-jährige Tim Riedel, der den Protest initiiert hat.
Der Mietenwahnsinn ist, dass in 10 Jahren die Miete um 70% gestiegen ist in Berlin. Und in Berlin wohnen sehr viele Menschen mit geringem Einkommen. Und für die ist das eine wahnsinnige Belastung. Die müssen an anderen Ecken sparen. Man muss irgendwie zusammenziehen. Das Leben wird einfach viel schwerer. Und das ist halt wahnsinnig. Und es deutet sich auch nicht an, dass es irgendwie gestoppt wird.
Die Politik habe es nicht geschafft, die Mietenspirale zu stoppen, sagt er. Mietpreisbremse, Makler-Besteller-Prinzip, Vorkaufsrecht, all das habe wenig bis nichts gebracht.
Es gibt viele Vorschläge, die SPD hat ja dann auch einen Mietendeckel vorgeschlagen. Also es gäbe bestimmt viele Maßnahmen, die man machen kann. Aber eins ist klar, das geht dann halt an die Profite der Wohnungskonzerne und da wehren die sich und setzen sozusagen auch ihnen befreundete Politiker unter Druck. Deswegen passiert halt nichts.
Fast alle Bündnisse, die an diesem Samstag vom Alex bis nach Berlin-Treptow marschieren, teilen deshalb auch die derzeit radikalste Forderung, um die Mietenexplosion zu stoppen. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Um Punkt 12 hat die Initiative heute begonnen, auf dem Alexanderplatz Unterschriften für ihr Volksbegehren zu sammeln. Der Plan, alle profitorientierten Immobilienkonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, sollen gegen Entschädigung vom Senat enteignet werden, erzählt Initiator Rusbeta Heri.
Wir brauchen gegenüber der Radikalität des Marktes eine radikale Lösung. Man weiß nie, wie eine politische Kampagne am Ende ausgeht. Aber wir haben eine realistische Chance. Wir haben eine realistische Chance, auch Mehrheit der Bevölkerung hinter unserem Vorhaben zu bekommen. Es wird aber ein langer und harter Weg. Milliardenkonzerne lassen sich nicht so einfach vergesellschaften. Die werden sich wehren. Aber wir sind auch in der Lage, jetzt uns zu wehren.
Vor den Tischen mit den Unterschriftenlisten stehen die Demonstrierenden Schlange, um zu unterzeichnen. Eine weit über 70-jährige Rentnerin schreibt Namen und Adresse in die Zeile. Lobeckstraße 64, ein Hochhaus der Deutsche Wohnen.
Sie haben ja angefangen mit der Enteignung unserer Gehälter und Renten, dass die Mieten dermaßen drastisch erhöht werden. Also wir machen ja bloß das, was Sie auch machen.
20.000 Unterschriften muss die Initiative in einem ersten Schritt sammeln. Nach nicht mal 2 Stunden auf dem Alexanderplatz haben sie schon fast 2.000 beisammen, sagt eine der Aktivistinnen.
Götzke war das. Und unterdessen bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums einen Bericht, wonach die Bundesregierung das Wohngeld 2020 erhöhen will und anschließend alle 2 Jahre eine Anpassung prüfen wird. Schon eine Weile streiten Union und SPD über die Grundrente. Soll es dabei eine Bedürftigkeitsprüfung geben oder nicht? Konsens ist in der Großen Koalition, dass Senioren mit Minirenten besser gestellt werden sollen, wenn sie mindestens 35 Beitragsjahre vorweisen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der will nun auch Selbstständige mit ins Boot holen. Christoph Jänert über die gerade bekannt gewordenen Pläne.
Bundesarbeitsminister Heil will, dass auch Selbstständige für das Alter vorsorgen, und zwar verpflichtend. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll bis Ende des Jahres fertig sein. Das hat das Arbeitsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Grundsätzlich festgelegt wurde das schon im Koalitionsvertrag, allerdings noch ohne Zeitplan. Was daraus aber schon hervorgeht, Selbstständige sollen nach den Plänen der Regierung entweder in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, einen privaten Rentenvertrag abschließen oder Mitglied in einem Versorgungswerk werden. Die gibt es zum Beispiel für Ärzte, Apotheker und Ingenieure. Die Voraussetzungen für eine Anerkennung wären demnach, die Altersvorsorge muss insolvenz- und pfändungssicher sein und in der Regel soll sie zu einer Rente oberhalb der Grundsicherung führen. Ansparen auf einem Konto dürfte dafür also nicht reichen. Nach Informationen des Arbeitsministeriums gibt es in Deutschland rund 3 Millionen Selbstständige, die keine abgesicherte Rente haben, also in Altersarmut rutschen.
Christopher Jänert über die Pläne des Arbeitsministers. Und gleich in 3 Bundesländern stehen im Herbst Landtagswahlen an. In Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und da schaut die SPD durchaus mit bangem Blick drauf. In diesen 3 Ländern ist die SPD zwar an der Landesregierung beteiligt. In Umfragen standen die Sozialdemokraten zuletzt aber nicht besonders gut da. Wie also punkten, wie Wähler zurückgewinnen? Darum ging es heute beim Ostkonvent in Erfurt. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen, war für uns beim prominent besetzten SPD-Treffen.
Es geht bei der SPD im Osten in diesem Wahljahr um alles oder nichts. Die Landesverbände in Sachsen und Thüringen drohen bei der Landtagswahl im Herbst in den einstelligen Prozentbereich abzurutschen. Deshalb ist die Aufmerksamkeit der Gesamtpartei ganz bei den kleinen Landesverbänden im Osten. Das Motto der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles:
Und es ist jetzt das, was wir hier auch machen, nicht mehr jetzt zu überlegen Nachbau West, sondern Vorsprung Ost.
Der Osten solle nicht mehr als defizitäres Deutschland wahrgenommen werden, das noch werden muss wie der Westen, sondern er soll Avantgarde sein, auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft und Wirtschaft. Vorrang bei der Digitalisierung und beim 4G-5G-Ausbau, der Kohleausstieg als Chance durch Neuindustrialisierung, der Osten als Experimentierraum für neue Mobilität und dazu noch der selbstbewusste Rückgriff auf das, was sich im Osten schon vor Jahrzehnten bewährt hatte.
Das ist nichts aus der Vitrine des Museums Ostdeutschland, sondern das ist Impfrecht, das sind Poliklinik, das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Erwerbsarbeit von Frauen um, und das ist nicht zuletzt die Frage, wie können wir eigentlich hier in Westdeutschland endlich mal die vernünftige Ganztagsbetreuung hinkriegen, die die im Osten schon lange haben. Das ist kein Museum, sondern das ist Gegenwart, und darüber müssen wir eine gemeinsame Perspektive organisieren.
Auch das steht im heute in Erfurt verabschiedeten Zukunftsprogramm Ost der SPD und vieles mehr. Die sozialen Probleme, die durch die Umbrüche ab 1990 entstanden sind, sollen nicht als Individualversagen bestraft, sondern gesellschaftlich angegangen werden. Durch eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, einen Gerechtigkeitsfonds für benachteiligte Rentnergruppen, die im Einigungsvertrag vergessen wurden. Zukünftig soll Armut durch hohe Löhne gar nicht erst entstehen. Die SPD will tarifgebundene Unternehmen dafür weniger besteuern und Weiterbildung und auch späte Berufsqualifikation massiv finanzieren. Das Arbeitslosengeld I soll länger gezahlt und Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Dazu Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern.
Ich glaube, diese Frage, dass die SPD wieder die Partei ist, die Sicherheit in Notsituationen bietet, das ist ein ganz entscheidender Punkt, um auch Vertrauen zurückzubekommen.
Damit Mieten nicht rasant steigen, sollen sich Kommunen wieder stärker im Wohnungsbau engagieren und auch Baugrundstücke nach sozialen Kriterien vergeben. Großen Augenmerk legt die SPD auf die Fläche. Gerade dort soll es Neuansiedlungen geben von Bundesinvestitionen. Die Infrastruktur soll nicht weiter ausgedünnt werden. Für Firmen, Verwaltungen, Universitäten fordern die Genossen eine Ostquote als Selbstverpflichtung. Dagegen äußerte sich Matthias Platzek, ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD, skeptisch. Denn viele seien in den Osten gekommen, um zu helfen. Es gelte nun, das Problem strukturell, nicht individuell anzugehen. Platzek fordert ein Zukunftszentrum Ost als Ort des Erinnerns und der Selbstvergewisserung.
Ich glaube wirklich, wir brauchen nach 30 Jahren eines beispiellosen Umbruchs auch ein Symbol. Ein Symbol, was in diesen Jahrzehnten passiert ist. Dieses Symbol soll eine Architektursprache haben, die sich mindestens am Guggenheim in Bilbao oder am Freiheitsmuseum in Danzig messen kann.
Das verabschiedete Zukunftsprogramm Ost beinhaltet viele und teure Forderungen. Dass es aber auch erst in der gesamtdeutschen SPD durchgesetzt werden muss, darauf wies Martin Dulich, SPD-Chef in Sachsen und Ostbeauftragter der SPD, hin.
Meiner Meinung nach muss der nächste Schritt sein, dass wir im nächsten Jahr in Ost-West Konvent haben. Dass wir tatsächlich über unsere Themen mit Ihnen reden und umgedreht Sie genauso die Interessen des Westens besprochen werden. Der nächste Schritt muss sozusagen wirklich sein, dass wir gemeinsam mit unseren Westgenossinnen und Genossen Politik organisieren für die Unterschiedlichkeit in den Regionen. Nur so werden wir auch das bekommen, nämlich das ehrliche Interesse.
Die AfD, die der SPD gerade im Osten so viele Stimmen abgenommen hat, wurde nur am Rande erwähnt. Auch von Fehlern in den vergangenen 3 Jahrzehnten war nicht die Rede.
Die SPD und ihr Ostkonvent Henry Bernhard berichtete darüber. Die AfD ist in ihren Europawahlkampf gestartet. In Offenburg hat gerade die Auftaktveranstaltung begonnen. Erwartet wurden auch AfD-Bundeschef und Spitzenkandidat Jörg Meuthen sowie der Co-Bundeschef Alexander Gauland. Vor allem Meuthen wird sicher noch einiges andere ja im Kopf haben gerade. In der Affäre um womöglich illegale Wahlkampfhilfen aus der Schweiz wächst der Druck auf ihn. Und dann ist dann noch die Frage, wie sehr Russland politischen Einfluss auf einen AfD-Bundestagsabgeordneten genommen hat. Nadine Lindner hat sich des Themas angenommen. Der Beschuldigte hat sich jetzt zu den Vorwürfen geäußert.
Markus Frohnmeier, Bundestagsabgeordneter der AfD, hat via Facebook Vorwürfen widersprochen, er stehe unter der Kontrolle Moskaus. Er bezweifle, so schreibt Frohnmeier, dass die Dokumente, die im Mittelpunkt der Recherche stehen, echt seien. Dabei handelt es sich, so berichteten der Spiegel, die BBC und andere Medien, unter anderem um E-Mail-Verkehr eines ehemaligen russischen Botschaftsmitarbeiters bzw. jetzigen Mitarbeiters des Außenministeriums in Moskau, aus dem hervorgehen soll, dass Frohnmeier am Wahlkampf gefördert wurde und sich als Gegenleistung unter anderem in Interviews russlandfreundlich äußern soll. In einem Interview mit der BBC sagte Frohnmeier bereits vorher, dass er die belastenden Dokumente nicht kenne.
I never saw this document. You have to ask the guy who wrote this document. It's not my document.
Das Thema sorgte bereits am Freitag in einer Bundestagsdebatte zum Verfassungsschutz für hitzige Wortgefechte zwischen Konstantin Kuhle, dem innenpolitischen Sprecher der FDP, und Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD.
Angesichts der Europawahl sollten wir uns, wenn wir uns hier über das Thema Spionageabwehr unterhalten, ganz im Klaren darüber sein. Sie haben es gemeinsam mit Ihren Freunden in Moskau auf die liberale Demokratie in Europa und in Deutschland abgesehen. Und Sie stehen doch in Wahrheit Wladimir Putin näher als dem Grundgesetz.
Irgendwelche russischen E-Mails, das trauen Sie sich hier niederzulegen und gewählte Abgeordnete damit sozusagen anzugehen, das ist Nullbeleg, das ist noch nicht mal Hörensagen, das ist das Mieseste vom Miesesten.
Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, forderte heute in der Bild-Zeitung, dass Frohnmeier sein Mandat zurückgeben müsse, sollten die Vorwürfe zutreffen. Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, sagte, die Fraktionsspitze der AfD müsse nun endlich Klarheit schaffen, wie unabhängig Frohnmeier agieren könne. Es ist nicht das einzige Thema, das die AfD derzeit belastet. Hinzu kommt das erneute Scheitern von Mariana Haarder-Kühnel als Bundestagsvizepräsidentin. Am Donnerstag konnte sie den dritten Wahlgang überraschend deutlich nicht für sich entscheiden. Zwei Botschaften waren dazu Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident der FDP, heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk wichtig. Erstens, er möchte, dass die anderen Fraktionen gelassener mit AfD-Provokationen umgehen. Und zweitens, auch die AfD dürfe nicht ständig Öl ins Feuer gießen.
Ich habe versucht, den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD und Herrn Gauland davon zu überzeugen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, mal etwas die Füße stillzuhalten, wenn man einen Kandidaten durchsetzen will. Aber das hat die AfD offensichtlich nicht für notwendig erachtet. Ich glaube auch, dass es ihnen eine Opferrolle gefällt.
Nach Mäßigung sieht es auf Seiten der AfD allerdings nicht aus. Hans-Jörg Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, verteidigte gestern früh im Deutschlandfunk den Entschluss, nun bei jeder Möglichkeit weiterzuwählen und damit auch in Kauf zu nehmen, dass dies zulasten der Arbeitszeit des Parlaments geht.
Dass wir auch hier unseren Stolz haben, dass das so nicht geht. Und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit praktisch einen nach dem anderen AfD-Parlamentarier aufstellen werden.
Kubicki, Bundestagsvize für die FDP, reagierte heute Morgen gelassen. Die AfD überschätze diese Strategie.
Der Beitrag von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Der Brexit überschattet auch das Treffen der EU-Finanzminister. Der Brexit. Nachtsitzung, Sondergipfel. Seit 2 Jahren geht das ja nun schon so. In London wird weiter verhandelt. Es geht um eine weitere Verlängerung der Austrittsfrist. Noch gibt es keinen Kompromiss zwischen der britischen Regierung und der Labour-Partei. Auch wenn sich der britische Finanzminister Philip Hammond am Rande des Treffens der EU-Finanzminister in Bukarest zuversichtlich gegeben hat, es wird eine Einigung mit Labour geben, war von ihm dort zu hören. Peter Kapern war für uns bei diesem Treffen, das, so auch sein Eindruck, eben sehr stark von dem Thema bestimmt war.
Brexit, nichts als Brexit. Das Gezerre um den Austritt der Briten überschattet mittlerweile vollständig den Arbeitsalltag der Gemeinschaft. Auch das Treffen der Finanzminister in Bukarest.
Es gibt keine Pause oder keine auch noch so kurze Unterbrechung, wo nicht in irgendeiner Form das Thema Brexit diskutiert wird.
Sagt Hartwig Löger, der Finanzminister Österreichs. Und Philip Hammond, der britische Schatzkanzler, klingt ganz kleinlaut, als er zur Sitzung mit seinen Amtskollegen im gigantischen Parlamentspalast der rumänischen Hauptstadt eintrifft.
I understand that EU-Colleagues are somewhat fed up that the process has taken as long as it has.
Ich verstehe, dass deine Kollegen die Nase voll davon hätten, dass sich die Sache so lange hinzieht, sagt Hammond. Aber
we're also fed up that we haven't been able to complete this earlier. But I'm very confident that we'll get it done.
Wir haben auch die Nase davon voll, dass wir die Sache nicht früher hinbekommen haben, so Theresa Mays Finanzminister. Er sei aber ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird. Gestern hatte Theresa May die EU offiziell um eine Verschiebung des Brexits bis zum 30. Juni gebeten. Genau dieselbe Bitte hatte der EU-Gipfel am 21. März schon einmal abgelehnt. Und das wird das nächste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche wohl noch einmal tun. Stattdessen hat EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Brexit-Verschiebung um 1 Jahr ins Spiel gebracht, mit der Option für die Briten, die EU jederzeit vorher zu verlassen, sobald sie das Austrittsabkommen mit der EU ratifiziert haben. Bei einem Treffen der Botschafter der Mitgliedstaaten soll es gestern in Brüssel breite Unterstützung für diese Idee gegeben haben, berichtet ein EU-Diplomat. Keiner der Botschafter am Tisch habe mit einem Veto gedroht. Einige Mitgliedstaaten bestehen diesen Informationen zufolge allerdings auf Bedingungen, die London für die abermalige Verlängerung erfüllen müsse. Bedingungen, die schon einmal formuliert worden sind. Etwa, dass London einen präzisen und glaubwürdigen Plan vorlegen müsse, wie innerhalb der zusätzlichen Zeit das Brexit-Problem gelöst werden kann. Etwa mit einem zweiten Referendum oder mit Neuwahlen. Österreichs Finanzminister Löger über sein Gespräch mit seinem britischen Kollegen Hammond.
Ich habe ihm klargestellt, dass wir aus österreichischer Sicht zu einer möglichen weiteren Verlängerung und sozusagen Verschiebung klare inhaltliche Entwicklungen brauchen, damit wir auch überzeugt sind, warum es noch einmal sinnhaft sein sollte, eine Verlängerung zu geben. Derzeit erkennen wir es nicht.
Noch klarer formulierte die französische Regierung die Forderung an Großbritannien, einen glaubwürdigen Plan vorzulegen, bevor eine weitere Verlängerung gewährt wird. Die Bundesregierung hingegen hat in den vergangenen Wochen niemals die Verschiebung des Britenaustritts an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Es dürfte beim Krisengipfel kommende Woche also nicht ganz leicht werden, diese Positionen unter einen Hut zu bringen. Unterdessen verbreitete Schatzkanzler Hammond Zuversicht mit Blick auf die Gespräche seiner Regierung mit der oppositionellen Labour-Partei. Die Gespräche mit Labour gehen weiter, so wie vergangene Nacht schon. Ich denke, wir werden ein paar Texte mit Labour austauschen. Das Ganze ist also ein laufender Prozess. Und ich bin optimistisch, dass wir irgendeine Art von Abkommen finden werden. Ob das aber bis zum EU-Gipfel am Mittwoch gelingt, das ist fraglich.
Peter Capern über das Finanzministertreffen in Bukarest. Die Entwicklung in Libyen bereitet der internationalen Gemeinschaft Sorge. Der Vormarsch von Truppen des libyschen Rebellenkommandeurs Haftar auf die Hauptstadt Tripolis, die beschäftigte gerade auch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und die Außenminister der 7 größten Industriestaaten G7 gaben nach ihrem Treffen im französischen Dinar eine Erklärung ab. Bundesaußenminister Heiko Maas trat nach dem Treffen mit diesen Worten vor die Presse.
Wir sind uns heute hier beim G7-Außenministertreffen sehr einig gewesen, dass wir alle unsere Möglichkeiten nutzen müssen, um Druck auszuüben, insbesondere auf die Verantwortlichen in Libyen, insbesondere General Haftar, dass jede weitere militärische Eskalation unterbleibt. Darüber sind wir uns sehr einig. Das wollen wir tun, jeder auf seinen Kanälen. Wir haben es im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schon getan. Die Lage ist außerordentlich besorgniserregend und wir können die weiteren Abläufe, insbesondere eine weitere militärische Eskalation, nicht akzeptieren.
Stattdessen setzen Deutschland, Frankreich und Italien auf eine politische Lösung. Der Bundesaußenminister war das, den wir gerade gehört haben. Im Anschluss an das G7-Außenministertreffen hat er sich so geäußert, dass unser Korrespondent Klaus Remme verfolgt hat. Da waren mehrere Krisengebiete im Fokus der Minister.
Libyen, Ukraine, Iran, Venezuela. Die Außenminister der G7-Gruppe bearbeiten einen inzwischen vertrauten Krisenbogen. An vielen Stellen droht die Eskalation und Fortschritte verlaufen, wenn überhaupt, im Rhythmus 2 Schritte nach vorn, einer zurück. Gleichzeitig drängt sich ein Thema auf, das im jeweils eigenen Land zur Gefahr wird, die Einflussnahme von autokratischen Mächten auf Meinungsbildung und Wahlen in den liberalen Demokratien. USA, Ukraine, Bundestag. Der britische Außenminister Jeremy Hunt zählt hier in Dinar Beispiele auf.
We know this has happened in the United States. We know it's happened in Ukraine. We've had hacking attacks on the British Parliament, on the Bundestag.
Chrystia Freeland hat diese Erfahrung möglicherweise noch vor sich. Die kanadische Außenministerin wurde hier gefragt, ob sie eine solche Gefahr für die bevorstehenden Wahlen im eigenen Land sieht.
Our judgment is interference is very likely.
Wir glauben, das wird sehr wahrscheinlich geschehen. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, ein bestimmtes Wahlergebnis zu erreichen. Es geht um eine gezielte Polarisierung der Gesellschaft. Das Vertrauen in funktionierende Demokratien soll erschüttert werden.
As citizens of democracies more cynical about the very idea that democracy exists and that it can work.
Was also tun? Fragt man den Bundesaußenminister hier beim G7-Treffen, dann klingt das noch recht vage.
Ich glaube, dass wir mehr international zusammenarbeiten müssen, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was wir dagegen tun können, wie das im Einklang mit dem Völkerrecht sein kann, inwieweit das defensiv ist.
Namen fallen hier in Dinar selten. Von gegnerischen Mächten ist die Rede oder von Nicht-Demokratien. Einzig Jeremy Hunt nennt Russland als Verdächtigen beim Namen.
We know that states like Russia have got a thought-through strategy to interfere in democratic processes in Western countries and so dissension and chaos wherever they can.
Wir wissen, dass Russland eine sehr durchdachte Strategie verfolgt, um sich in demokratische Entscheidungen in der westlichen Welt einzumischen und Chaos und Streit zu säen, wo es nur kann, so Hunt. Heiko Maas ist da vorsichtiger. Gerade wenn er im Kreis seiner Amtskollegen auch Themen wie die Lage im Iran und in der Ukraine berät, dann ist für ihn klar, dass es da ohne oder gegen Moskau keinen Fortschritt geben wird. Steht Russland also aus seiner Sicht in Sachen Cyber am Pranger?
Pranger steht niemand, aber wir wissen, dass es Staaten gibt, die im Cyberraum aggressiv unterwegs sind. Auch das muss Thema von Gesprächen und Thema des Dialoges werden. Es kann nicht sein, dass es dort einen wilden Westen gibt, ohne dass das auf der internationalen Bühne zu Konsequenzen führt.
Die Gefahren sind spätestens seit dem Brexit-Referendum und den letzten US-Präsidentschaftswahlen bekannt. Mit Blick auf die Zeit danach unterscheidet der britische Außenminister Erfolge und Erfolglosigkeit deutlich.
We are getting much, much better through working together at fending off these attacks when they happen. What we don't do at the moment is deter them from happening in the first place.
Was die Abwehr betrifft, werden wir durch internationale Zusammenarbeit immer besser, so der britische Außenminister. Was uns bisher nicht gelingt, ist, diese Angriffe im Vorfeld zu verhindern. Konkrete Ergebnisse darf man von diesem Treffen nicht erwarten. Es dient vor allem der Vorbereitung des G7-Gipfels in Biarritz Ende August. Doch es ist hier in Dinar wieder deutlich geworden, dass neben einer langen Liste internationaler Krisenherde potenziell zersetzende Gefahren vor der eigenen Haustür lauern.
Das G7-Außenministertreffen im französischen Dinard. Klaus Remme war für uns dort. Gleich 18.35 Uhr, das bedeutet, wir kommen zum Sport in dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Bastian Rudde ist im Studio. Ja, und wie steht's bei Bayern Dortmund in der Fußball-Bundesliga? Wie sieht's da aus?
Es steht 0:0. Das Spiel ist jetzt 3 Minuten 30 alt und es ist das Spiel, das ja womöglich die Meisterschaft entscheiden könnte. Dortmund, der Tabellenführer, also zu Gast beim Tabellenzweiten, dem FC Bayern. Tja, dieses Spiel könnte die Meisterschaft entscheiden. Das Spiel Schalke gegen Frankfurt, das wurde durch einen Elfmeter heute entschieden, und zwar in der Nachspielzeit. Endstand 2:1 für Frankfurt. Burkhard Hupe berichtet.
Am Ende war es ein echtes Drama. Schalke hielt bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit ein 1:1. Doch dann gab es einen Handelfmeter nach Videobeweis für Eintracht Frankfurt. Und Luka Jovic schoss den Ball ins Tor zum Endstand von 2:1 für Frankfurt. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Frankfurt war die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen, war früh durch Rebic in Führung gegangen. Doch Schalke hielt mit großer Physis dagegen und kam durch Suat Serdar zum Ausgleich. Doch zu einem Punkt reichte es für Schalke nicht.
Und genauso wie Frankfurt liegt auch Leipzig auf Champions-League-Kurs. RB hat 4:2 in Leverkusen gewonnen. Marc Eschweiler.
Während die Gäste nahezu jede Torchance nutzten, ließ Leverkusen zu viele Möglichkeiten liegen. Zur Pause führte Leverkusen 2:1. Kai Havertz hatte doppelt getroffen, beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Sabitzer. Aber beispielsweise Volland vergab zweimal Freistehen vor dem Tor und damit eine mögliche Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit war Leipzig dann aggressiver und entschlossener und kam durch Werner, einen verwandelten Handelfmeter von Forsberg und einem Lupfer-Traumtor von Kunja zum 4:2-Sieg.
Außerdem heute Stuttgart-Nürnberg 1:1, Wolfsburg gegen Hannover 3:1, Hertha gegen Düsseldorf 1:2. Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat ein Testspiel in Schweden gewonnen mit 2:1. Tabea Kunze war dabei.
Die DFB-Frauen haben 2 Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft den Stresstest in Schweden bestanden. Vor knapp 26.000 mit blau-gelben Klatschpappen ausgerüsteten Zuschauern waren sie bis in die Schlussphase das überlegene Team. Geburtstagskind Katrin Hendrich traf in der 51. Minute nach einer Ecke zum 1:0. In der 65. erhöhte Linda Dahlmann mit einem satten Distanzschuss in den Winkel zum 2:0. Doch dann wurde es doch noch mal spannend. Die Schwedinnen konnten in der 72. Minute durch einen Foul-Elfmeter verkürzen und hatten in der Schlussphase die Ausgleichschance, die Alexandra Popp auf der Linie klärte.
Er war mehrfach Weltmeister im Boxen. Jetzt ist Felix Sturm aus Leverkusen festgenommen worden auf der Fitnessmesse FIBO in Köln. Nicole Seifert berichtet.
Angeblich soll Felix Sturm Steuern hinterzogen haben. Um welche Summe es genau geht, ist nicht bekannt. Zuletzt war der Supermittelgewichtler wegen einer positiven Dopingkontrolle in die Schlagzeilen geraten. Sturm war bei seinem letzten Boxkampf 2016 positiv auf eine anabole Substanz getestet worden. Das Verfahren wurde allerdings bis heute nicht eröffnet, da kein hinreichender Tatverdacht gegen Sturm besteht. Weder der Weltverband WBA noch der Bund Deutsche Berufsboxer hatte Sturm gesperrt.
Weiter mit Handball. Der SC Magdeburg steht im Endspiel um den DHB-Pokal, hat beim Finalturnier in Hamburg 30:29 gegen Hannover Burgdorf gewonnen. Und vor wenigen Minuten ist das zweite Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin gestartet. Thomas Kos ist live dabei. Wie steht's denn gerade?
Aktuell sind 7 Minuten gleich rum, 2:2 der Spielstand und beide Mannschaften jetzt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Es gab noch mal eine 2-Minuten-Strafe obendrauf, also ein intensiver Beginn auch in diesem zweiten Halbfinale. Das erste Halbfinale, ja, am Ende hat der SC Magdeburg das glücklich mit 23:29 gewonnen. Eigentlich waren die Hannoveraner schon weg vom Fenster, lagen zur Halbzeit mit 4 Toren zurück, kassierten dann noch eine rote Karte kurz nach dem Wechsel. Aber sie kämpften sich zurück, lagen 10 Minuten vor dem Ende sogar mit 3 Toren vorne. Und dann aber kam Magdeburg glücklich zu diesem knappen Sieg. O'Sullivan, der Kapitän, traf zum 30:29. Viele dachten, das war ein Stürmerfoul. Hatte ich auf dem Reporterplatz erst auch so gesehen. Aber viele, die es am Fernseher gesehen haben, sagten, das war kein Stürmerfoul. Aktuell hier noch alles offen, 2:2 nach 7 Minuten.
Danke, Thomas Kos. Don't play with the players, spiel nicht mit den Spielern. Unter diesem Hashtag haben Weltklasse-Handballer diese Woche ein Video veröffentlicht, in dem sie kritisieren, dass ihre Belastung immer weiter steigt. Rückendeckung bekommen sie im Deutschlandfunk von Johannes Bitter. Der ehemalige Nationaltorwart sagt, 80 Spiele oder mehr pro Saison, das ist zu viel.
Also wir wissen, was wir leisten können, was wir in den vergangenen Jahren auch geleistet haben für den Sport. Und da wir alle diesen Sport über alles lieben, wollen wir einfach, dass wir einfach da einen Weg in die Zukunft gehen. Und der kann nicht sein, dass wir immer mehr spielen, dass wir jetzt eine Dauerbelastung haben, Das halten einfach die Körper nicht aus, es ist zu viel und wir brauchen Pausen und dann können die Top-Athleten halt auch über 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre das Publikum erfreuen und wir alle haben Spaß an diesem Sport.
Das ganze Gespräch mit Johannes Bitter gibt es ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Ein Ergebnis vom Volleyball habe ich noch. Die Ladies in Black Aachen stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Sie haben in der Best-of-Three-Serie gegen den Dresdner SC gewonnen. 3:1 das Spiel, 2:1 in der Serie.
Dankeschön, Bastian Rode. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend.